Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Herzlich willkommen zum Kompressor-Podcast. Massimo Majo ist hier. Seitdem der Film Parasite letztes Jahr in die Kinos gekommen ist und den großen Oscar gewonnen hat und so viel gelobt worden ist für seine Klassengesellschaftserzählung, ist der Regisseur Bong Joon-ho ziemlich gefragt. Bei Netflix läuft ab heute die Serienversion von einem früheren Film von ihm, von Snowpiercer. Ist auch ein Film über die Klassengesellschaft und über den Versuch einer Revolution. Der Regisseur Bong Joon-ho, der war aber bei der Adaption zur Serie nicht beteiligt. Und ein bisschen merkt man das auch, hat uns unser Serienkritiker Sebastian Dörfler erzählt und uns erstmal mit in den Plot der Geschichte reingenommen.
Also es ist wieder mal eine Vorgeschichte, die wir hier sehen. Wir befinden uns 10 Jahre vor dem Film. Es ist das Jahr 2021, also nächstes Jahr ist es schon soweit. Wir bekommen dann kurz erzählt, wie Klimakatastrophe und Kriege die Erde in eine Eiszeit gestürzt haben. Und die letzte Hoffnung der Menschheit ist eben eine neue Arche Noah. Und diese Arche ist der Zug, der Snowpiercer. Und dieser Zug ist jetzt seit 7 Jahren unterwegs und dann beginnt die Serie. Und dieser Zug, auch das kennen wir schon, ist eine Metapher für die Klassengesellschaft, in der wir leben. Also im hinteren Teil sind die Armen zusammengepfercht, ohne Sonnenlicht, die bekommen nur Insektenriegel zu essen, sind quasi sowas wie die Reservearmee aus Arbeiterinnen für die Reichen in den vorderen Abteilen und den vorderen Klassen. Und die werden da fürstlich bewirtet, essen ihr Sushi und schwitzen in der Sauna.
Der Originalfilm, der erzählt ja so eine Art Revolution. Da kämpfen die Armen sich dann ziemlich actiongeladen durch den Zug nach vorne, ermächtigen sich selbst. Ist das in der Serie auch der rote Faden sozusagen?
Ja, das passiert auch hier so. Allerdings scheint der Aufstand wesentlich komplexer zu sein. Also das merkt man allein schon beim Räumlichen, also wie die Serie aufgebaut ist. Die Welt von Snowpiercer zeigt ja im Grunde eine horizontal geteilte Gesellschaft. Es gibt hinten und vorne. Und in der Serie wird das nun ein bisschen erweitert, indem manche Zugabteile sogar 3 Stockwerke haben. Es wird also alles ein bisschen vielschichtiger. Es gibt auch nicht mehr nur 2 Klassen wie im Film, sondern jetzt 4, die alle so ein bisschen miteinander konkurrieren. Und das alles findet eben statt in einem Zug, der auch noch länger ist als im Film. Es sind jetzt 1001 Waggons, 130 davon sind allein für das Essen und die Züchtung von Tieren zuständig. Also erstmal ein ziemlich imposantes Setting hier.
Und tatsächlich komplexer, vielleicht nicht so sehr schwarz-weiß wie die Filmvorlage. Aber was erzählt die Serie denn dann letztlich genau?
Also zentral ist die Geschichte von Layton. Gespielt wird der von David Dix. Den Schauspieler kennt man bisher noch nicht, aber der will den Aufstand eben nun etwas strategischer angehen. Also nicht einfach so drauf losstürmen und abgeschlachtet werden, wie das offenbar schon ein paar Mal passiert ist. Auch das bekommen wir gesagt. Layton will sich diesmal Bündnispartner suchen. Und dann bietet sich tatsächlich eine Gelegenheit, die aber so weit hergeholt wirkt, dass ich tatsächlich so ein bisschen vor mich hinlachen musste. Also Layton ist nämlich früher mal Detektiv gewesen. Und vorne im Zug ist ein Serienmörder unterwegs, der jetzt die vornehmen Leute in der ersten und zweiten Klasse so ein bisschen beunruhigt. Und Layton soll das jetzt aufklären. Und das ist natürlich für ihn ein super Weg, jetzt Zugang zu bekommen und Kontakte zu beknüpfen in die vorderen Abteile. Aber das wirkt eben doch so arg konstruiert, dass hier nun aus so einem krassen Ausbeutungsverhältnis jemand einfach als Columbo rekrutiert wird und der dann auch in dieser Rolle gleich so aufgeht, dass ich schon kurz dachte, ui, was habt ihr denn jetzt hier mit diesem schönen Stoff eigentlich gemacht?
Das heißt, es wird dann doch irgendwie so eine Crime-Story draus, oder?
Ja, also zum Glück nur. Also das Interessante ist, dass es auch hier vielschichtiger erzählt wird. Das heißt, wir bekommen auch Figuren aus anderen Abteilen zu sehen und lernen die kennen. Also eine von Laytons Aufpasserinnen ist zum Beispiel aus der 3. Klasse und hat eine Beziehung zu einer Wissenschaftlerin aus der 2. Klasse. Wir sehen dann eine reiche Investorenfamilie in der 1. Klasse. Und am interessantesten ist im Grunde die Rolle der Zugmanagerin Melanie, gespielt schön kühl und berechnend von Jennifer Connelly, die immer darauf bedacht ist, die Ordnung im Zug aufrechtzuerhalten. Also auch das, würde ich sagen, ist im Ansatz total gut, dass wir verschiedene Perspektiven erzählt bekommen. Aber das wird leider nicht konsequent gemacht. Also anstatt auch in einer Folge mal wirklich den Fokus auf eine Person zu legen, vielleicht auch mal so ein paar Rückblenden zu erzählen, um die Person so ein bisschen greifbarer zu machen, warum sie so geworden sind, warum sie so handeln, bleiben wir leider immer nur an der Oberfläche.
Das heißt, muss man da sagen, dass es vielleicht daran liegt, dass Bong Joon-ho als Originalregisseur dann nicht dabei war? Hätte der vielleicht ein bisschen mehr Tiefgang da reingebracht?
Ja, also das hätte er bestimmt gemacht. Also man merkt einfach der Serie an, was für ein Drama es da um die Entstehung gab. Also zunächst hatte Dr. Strange Regisseur Scott Derrickson eigentlich einen langen Pilotfilm drehen sollen. Dann wollte TNT doch noch Änderungen und Nachdrehs. Derrickson und der Drehbuchautor sind dann abgesprungen. Man hat Gray Manson geholt. Also da wurde offenbar sehr viel reingeredet und umgeworfen.
Und zum Schluss, was ist vom inhaltlichen Kern, von der Kritik an der Klassengesellschaft und von der Revolution übrig geblieben in der Serie?
Ja, also die ist schon noch in Arbeit. Also es ist ja im Grunde eine Frage, um die sich dieser Snowpiercer-Stoff dreht. Also kannst du den Zug, kannst du so ein gesellschaftliches System verändern oder nicht? Und der Film hat eben relativ klar gesagt, nee, da kannst du nichts machen. Das Einzige, was du tun kannst, ist, in so einem Zug die Notbremse zu ziehen und ihn zu sprengen und so zum Anhalten zu zwingen. Und die Serie sagt das zwar auch im Grunde und kommuniziert ständig, auch per Durchsagen, wie wichtig die Ordnung im Zug ist. Jeder soll an seinen oder ihren Plätzen bleiben und hat kein Recht, da irgendwie den zu verlassen. Aber sie zeigt eben gleichzeitig, wie fragil diese Ordnung tatsächlich ist. Also wir sehen doch relativ eindrücklich, wie sehr diese Ordnung vom Handeln einzelner Figuren abhängt, von den Kompromissen zwischen den Abteilen und eben davon, wie und mit wem sich die da hinten gerade organisieren. Also ich würde sagen, trotz all der Abstriche, wer sich für die Frage interessiert, sollte reingucken, auch wenn das teilweise etwas mühsam ist, aber so ist der Klassenkampf eben.
Lana Del Rey wollte sich eigentlich wehren. Sie wollte klarstellen, dass ihr Frauenbild gar nicht so gestrig ist und gar nicht so unfeministisch, wie ihr das gerne mal vorgeworfen wird. Sie hat dazu ein großes Statement bei Instagram gepostet, hat dafür aber vor allem Kritik bekommen für ihr Frauenbild und für ihren Vergleich mit schwarzen Künstlerinnen. Und was genau es da in dem Post und in dem Streit dazu geht, hören Sie im aktuellen Kompressor-Podcast. Abonnierbar überall da, wo Sie Podcast hören.